Haus, das einzustürzen droht. Zwei Familien, getrennt durch eine 150 Jahre Geschichte, die am selben Ort um Halt kämpfen. Und über allem die Frage, wo finden wir Zuflucht, wenn die Welt um uns herum zerbricht? Das ist die Essenz von Die Unbehausten, dem neuen großen Roman von Barbara Kingsolver.
Ein wirklich starker Einstieg. Man ist sofort mittendrin. Und Barbara Kingsolver ist ja keine Unbekannte. Sie hat für ihren letzten Roman Demon Copperhead den Pulitzer-Preis gewonnen. Eine Autorin, die man definitiv auf dem Schirm haben muss.
Absolut. Was ich an ihr so faszinierend finde, ist ihr Hintergrund. Sie ist ausgebildete Biologin und Ökologin und das merkt man ihrem Schreiben an. Sie sieht die Welt als ein riesiges, vernetztes Ökosystem, in dem jede Handlung eine Konsequenz hat und alles miteinander verbunden ist.
Ihre Geschichten sind deshalb nie nur die Geschichten von Einzelpersonen, sondern immer auch ein Spiegel der Gesellschaft und der Politik. Sie schafft es, die großen Krisen unserer Zeit in zutiefst menschliche Schicksale zu verpacken, ohne je belehrend zu wirken.
Genau. Sie gibt den Sorgen, die viele von uns heute spüren, eine Stimme und ein Gesicht. Das macht sie so wichtig und auch für ein junges Publikum so zugänglich. Sie stellt die Fragen, die uns alle umtreiben, und tut das mit einer seltenen Mischung aus Empathie, scharfem Verstand und einem warmherzigen Humor.
Lass uns mal tiefer in die Geschichte von Die Unbehausten eintauchen. Du sagtest, es gibt zwei Zeitebenen, die sich ständig abwechseln. Beginnen wir doch in der Gegenwart.
Sehr gerne. Wir sind im Jahr 2016 und lernen Willa Knox kennen. Sie ist Mitte 50, eine gewissenhafte Journalistin und ihr Leben implodiert geradezu. Man hat das Gefühl, sie hat immer alles richtig gemacht, hart gearbeitet und plötzlich wird ihr der Boden unter den Füßen weggezogen.
Das klingt leider sehr vertraut. Was genau passiert mit ihr und ihrer Familie?
Erst geht das Magazin pleite, für das sie jahrelang geschrieben hat. Dann verliert ihr Mann Iano, ein engagierter Professor, nach Jahren der Unsicherheit endgültig seine Stelle, weil sein College schließt. Das Ersparte ist aufgebraucht, die Zukunft komplett ungewiss. Ihre letzte Hoffnung ist ein altes Haus.
Das Haus, von dem du am Anfang gesprochen hast? Das einzustürzen droht?
Genau das. Ein altes viktorianisches Haus in Wieneland, New Jersey. Ein Erbstück, ihre letzte Zuflucht. Doch dann kommt der Handwerker und sagt den vernichtenden Satz. Das Haus hat kein stabiles Fundament. Es ist im Grunde unbewohnbar und muss abgerissen werden. Es ist eine einzige Bauruine.
Puh, das ist der Super-GAU. Also eine finanzielle und existenzielle Krise in einem.
Und das ist erst der Anfang des Tages. Am selben Nachmittag ruft ihr Sohn Zecke an. Er ist der ganze Stolz der Familie, ein brillanter Harvard-Absolvent. Seine Freundin Helene, die Mutter seines neugeborenen Sohnes Dusty, hat sich, überwältigt von einer schweren postpartalen Depression, das Leben genommen.
Das ist ja eine unvorstellbare Verkettung von Katastrophen. Die Familie muss dann sicher in diesem baufälligen Haus zusammenrücken, oder?
Exakt. Von einer Sekunde auf die andere ist Zeke ein traumatisierter, alleinerziehender Vater und Willa und Jano sind Großeltern in einer Krise, für die es kein Drehbuch gibt. Sie nehmen Zeke und das Baby bei sich auf, in einem Haus, das ihnen buchstäblich über dem Kopf zusammenfällt.
Und um das Chaos perfekt zu machen, gibt es da noch eine weitere Person im Haus, richtig?
Ja, Janos, hochbetagter und gebrechlicher Vater Nick. Er sitzt den ganzen Tag vor dem Fernseher und lauscht den Tiraden eines rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten, den er nur bewundernd das Megafon nennt. Seine rassistischen und frauenfeindlichen Kommentare vergiften die Atmosphäre am Essenstisch.
Das klingt nach permanentem Stress und einer Zerreißprobe für die ganze Familie. Die politischen Gräben verlaufen also direkt durchs Wohnzimmer. Das kennen sicher viele aus ihrem eigenen Umfeld.
Absolut. Kingsolver beschreibt diesen zermürbenden Alltag meisterhaft. Willa kämpft an allen Fronten. Sie telefoniert stundenlang mit der Krankenversicherung, um Nicks Pflege zu sichern, versucht das schreiende Baby zu beruhigen und muss gleichzeitig die Verachtung ihres Schwiegervaters für alles ertragen, wofür sie steht.
Man spürt ihre Erschöpfung förmlich. Gibt es denn gar keinen Lichtblick in diesem ganzen Chaos?
Doch, und zwar einen ziemlich unerwarteten. Ihre Tochter Antigone, genannt Tick. Sie ist das genaue Gegenteil ihres karriereorientierten Bruders. Sie hat ihr Studium abgebrochen, jobbt in einem kubanischen Restaurant und lebt nach einer entwaffnend simplen Philosophie.
Und die wäre, lass mich raten, irgendetwas sehr Pragmatisches?
Du hast es erfasst. Ihr Motto ist, das Geheimnis des Glücks sind niedrige Erwartungen. Während alle anderen in der Krise erstarren, in Schock oder Resignation verfallen, packt Tixin einfach an. Sie kümmert sich um das Baby, versorgt die Familie und wird zur emotionalen Stütze. Sie ist der Fels in der Brandung.
Eine wirklich spannende und starke Figur. Das einstürzende Haus ist also die perfekte Metapher für das Leben der Familie, aber auch für eine ganze Gesellschaft, deren Versprechen auf Sicherheit nicht mehr gelten.
Genau das ist es. Und in ihrer Verzweiflung, um ihr Zuhause irgendwie zu retten, fängt Villa an, in der lokalen Geschichte zu forschen. Sie hofft, einen berühmten ehemaligen Bewohner zu finden, um das Haus unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Und dabei stößt sie auf die Geschichte eines anderen Mannes.
Und damit springen wir in die zweite Zeitebene, richtig? 150 Jahre in die Vergangenheit, aber an denselben Ort.
Korrekt. Wir landen im Jahr 1871 in genau demselben Haus, das damals noch relativ neu war. Dort lebt der junge Lehrer Thatcher Greenwood mit seiner frisch angetrauten Frau Rose. Er ist ein Idealist, ein Mann der Wissenschaft und begeistert von den neuen, revolutionären Ideen seiner Zeit.
Und welche Ideen sind das vor allem, die in dieser Zeit für so viel Aufruhr sorgen?
Vor allem die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Thatcher möchte seinen Schülern von der natürlichen Auslese erzählen, davon, wie das Leben sich anpasst und entwickelt. Aber das ist in der streng religiösen und konservativen Gemeinschaft von Wieneland, die als Utopie gegründet wurde, aber sehr autoritär geführt wird. Ein absolutes Tabu.
Er stößt also auf Widerstand?
Auf massiven Widerstand. Sein Vorgesetzter, der dogmatische und bibeltreue Schulleiter Cutler, verbietet ihm, diese gotteslästerlichen Theorien zu unterrichten. Er sieht darin einen Angriff auf die gottgegebene Ordnung. Wissenschaft wird zur Bedrohung für den Glauben stilisiert.
Und wie reagiert seine eigene Familie auf seine Überzeugungen?
Ähnlich ablehnend. Seine Frau Rose und ihre Mutter sind vollkommen auf die Wahrung des gesellschaftlichen Scheins fixiert. Sie fürchten den Skandal und wollen, dass Thatcher sich anpasst und seine radikalen Ideen für sich behält. Er fühlt sich also intellektuell und emotional völlig isoliert.
Er ist also genauso gefangen wie Villa, nur in einem anderen System. Gefangen zwischen seinem Gewissen, der Wahrheit und dem erdrückenden Druck der Gesellschaft.
Ja, die Parallelen sind verblüffend. Auch Thatcher stellt übrigens fest, dass sein schönes neues Haus schlecht gebaut ist und auf einem wackeligen Fundament steht. Aber niemand will seine Sorgen hören. Alle sind mehr am schönen Schein interessiert als an der statischen Realität.
Das klingt sehr einsam. Findet er denn niemanden, mit dem er über seine Ideen und Sorgen sprechen kann?
Doch, und das ist eine der schönsten und wichtigsten Beziehungen im Buch. Er freundet sich mit seiner Nachbarin Mary Treat an. Sie ist eine reale historische Figur. Eine brillante, aber exzentrische Naturforscherin, die mit Darwin selbst im Briefwechsel stand und eigene, wichtige Forschungen betrieb.
Eine Außenseiterin, die ihm die Augen öffnet?
Ganz genau. Sie lebt allein, umgeben von ihren Pflanzen und Insekten. Und schert sich nicht um die Meinung der Dorfgemeinschaft, die sie für eine seltsame, unweibliche Person hält. Sie zeigt Thatcher die wissenschaftlichen Wunder direkt vor seiner Haustür und bestärkt ihn in seiner Neugier. Sie wird sein intellektueller Rettungsanker.
Eine Freundschaft, die also auf dem gemeinsamen Streben nach Wahrheit basiert. Das muss ihm unheimlich viel Kraft gegeben haben.
Enorm viel. Doch der Konflikt mit der Obrigkeit spitzt sich dramatisch zu. Der Schulleiter zwingt Thatcher zu einer öffentlichen Debatte. Er soll vor der ganzen Stadt seine ketzerischen Thesen verteidigen. Dahinter steckt natürlich der Plan, ihn öffentlich zu demütigen und als Gotteslästerer zu brandmarken.
Ein Schauprozess also. Für Thatcher steht damit alles auf dem Spiel. Seine Anstellung, sein Ruf und die finanzielle Sicherheit seiner Familie.
Exakt. Er steht vor derselben Wahl wie Villa 150 Jahre später. Soll er das brüchige Fundament der gesellschaftlichen Lügen mittragen, um seine scheinbare Sicherheit zu wahren? Oder soll er für die Wahrheit kämpfen, auch wenn das bedeutet, alles zu verlieren?
Und genau hier verwebt Kingsolver die beiden Geschichten so kunstvoll. Es geht nicht nur um ein einstürzendes Haus aus Holz und Ziegeln, es geht um einstürzende Weltbilder, um den Kampf zwischen Fortschritt und Dogma. Ein Kampf, der heute so aktuell ist wie damals.
Das ist ein guter Punkt. Man erkennt in dem Konflikt von 1871 sofort die heutigen Debatten über Wissenschaftsskepsis, Fakten und alternative Fakten wieder.
Das führt uns zu der Frage, die du dir als Leser sicherstellst. Was bringt mir dieses Buch heute? Was kann ich daraus für mein eigenes Leben mitnehmen? Auch wenn es in den USA spielt.
Der Roman ist im Kern absolut universell. Das Wichtigste ist vielleicht die Erkenntnis, du bist nicht allein. Das Gefühl der Überforderung, der Zukunftsangst, der politischen Ohnmacht, das Villa erlebt, das kennen so viele von uns. Das Buch validiert diese Gefühle und sagt, es liegt nicht an dir, wenn das System nicht funktioniert.
Das ist eine sehr entlastende Botschaft. Es hilft, die eigene Situation in einen größeren Kontext zu setzen. Und die historische Ebene hilft dabei sicher auch, oder?
Ja, denn sie zeigt, dass Krisen und der Widerstand gegen Veränderungen keine neuen Phänomene sind. Die Geschichte wiederholt sich in Mustern. Das zu verstehen, kann uns helfen, die Gegenwart gelassener und mit einem schärferen Blick zu betrachten, anstatt in Hoffnungslosigkeit zu versinken.
Und was ist die zentrale Botschaft in Bezug auf die Suche nach Zuflucht, nach Shelter, wie es im Originaltitel heißt.
Die vielleicht schönste und wichtigste Botschaft des Buches ist: Wahrer Schutz liegt nicht in Mauern oder materiellem Besitz. Das Haus, das Symbol der Sicherheit, wird ja zur Bedrohung. Wirklichen Halt finden wir nur in menschlichen Verbindungen. Das ist das Fundament, das wirklich trägt.
Also in der unerwarteten Freundschaft zwischen Thatcher und Mary oder im chaotischen, aber liebevollen Zusammenhalt von Villas Familie, allen Konflikten zum Trotz.
Genau. Das Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, in Beziehungen zu investieren, denn sie sind das Einzige, was bleibt, wenn alles andere zerbricht. Und es geht um Mut. Den Mut, unbequeme Wahrheiten zu sehen, sie auszusprechen und für die eigenen Überzeugungen einzustehen.
Also ist Hoffnung in diesem Buch keine passive Emotion, die man einfach hat oder nicht hat, sondern eine aktive Handlung?
Perfekt formuliert. Hoffnung ist Ticks pragmatisches Anpacken. Hoffnung ist Thatchers Entscheidung, für die Wissenschaft zu kämpfen. Hoffnung ist Villas Weigerung, trotz aller Rückschläge einfach aufzugeben. Die Unbehausten ist kein Buch, das uns mit einem simplen Happy End zurücklässt, aber es erfüllt einen mit einer tiefen, widerstandsfähigen Zuversicht.
Es ist also ein Buch, das uns ermutigt, die brüchigen Fundamente in unserem eigenen Leben und in der Gesellschaft zu hinterfragen und selbst anzupacken, um etwas Neues, Stabileres zu bauen, auch wenn es klein anfängt.
Ja, genau. Es ist ein warmherziger, humorvoller und zutiefst menschlicher Roman, der uns daran erinnert, worauf es im Leben wirklich ankommt. Eine absolute Leseempfehlung für alle, die sich fragen, wie man in stürmischen Zeiten nicht nur überlebt, sondern vielleicht sogar wachsen kann.
Ein wunderbares Schlusswort zu diesem beeindruckenden Buch. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr solcher tiefgründigen Buchvorstellungen hören möchtest, dann bist du hier bei Buchpod genau richtig.
Genau. Wir berichten täglich über Bestseller, spannende Neuerscheinungen und echte Geheimtipps vom aktuellen Buchmarkt. Damit du immer weißt, was sich wirklich zu lesen lohnt.
Folge uns doch auf deiner liebsten Podcast-Plattform, damit du keine Episode mehr verpasst. Und wir freuen uns riesig, wenn du uns einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlässt. Sag uns, was du über Die Unbehausten denkst.
Wir hören uns in der nächsten Folge von Buchpod. Bis dahin viel Spaß beim Lesen oder Hören.
Bis morgen.
Buchpod. Frische Bücher täglich. Kurz und knackig.
Buchpott.